Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Geschichte der Frau geht ungefähr so. Sie ist 1979 in Australien geboren. 1980 ist sie dann zurück nach Großbritannien gezogen, nach Coventry, in den West Midlands liegt das. Und daran kann sie sich noch relativ perfekt erinnern. Zum Beispiel an die Szene, als sie im Kinderwagen genau neben der Baustelle der Kathedrale von Coventry sitzt. Die Kathedrale, daran kann sich die Frau erinnern, ist zur Hälfte wieder aufgebaut und insgesamt von so einem Baugerüst eingezäunt. Und sie weiß auch noch ganz genau, dass ihre Mutter ein grünes Kleid trägt. Julia Shaw. Gibt es einen Grund, warum ich der Frau, die mir so eine Geschichte erzählt, nicht glauben sollte?
Weil das nie passiert ist.
Was? Wieso?
Weil sie sich falsch dran erinnert.
Woher weißt du das?
Weil sie dann nachher sagt, dass das so nicht hätte passieren können.
Julia Shaw ist Kriminalpsychologin. Würdest du dich selbst so bezeichnen? Oder was wäre so der...
Ja, Kriminalpsychologin, Rechtspsychologin.
Hast du jetzt gerade das Buch rausgebracht, Das trügerische Gedächtnis? Denn, das hast du gerade erklärt, hier gibt es ein Problem. Diese Kathedrale von Coventry wurde ab 51 wieder aufgebaut, war 62 fertig, kann man in deinem Buch nachlesen. Und das ist der Clou dabei, also 17 Jahre vor der Geburt der Frau. Das ist also eine klassische falsche Kindheitserinnerung.
Genau.
Und was es für falsche Erinnerungen gibt, darüber reden wir heute Abend. Die Radio Wissen, eine Stunde Talk mit Julia Shaw.
Die Radio Wissen.
Zu Gast ist Julia Shaw. Julia, am Anfang bei uns ist das immer so, du darfst dir was aussuchen. Es gibt drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit dir. Erstens, eine Partie Memory spielen.
Zweitens.
Aber kreativ, wie zweitens? Bist du gut in Memory?
Es geht, es geht.
Kennst du aber?
Kenne ich das Spiel, ja.
Mit diesen Paaren suchen, ja, und sich überlegen, was wo ist.
Und wie so. Genau sollen die Zuhörer das jetzt sehen?
Das mit den, das kennt, glaube ich. Memory kann man sich noch gut vorstellen.
Hat jeder, dann bildlich erklären.
Ja, genau, mit den verschiedenen Motiven da drauf. Zweite Möglichkeit wäre DVD-Abend, Sherlock gucken. Du darfst die Folge auswählen.
Okay.
Sherlock geguckt?
Ja, super.
Ja, ich glaube jetzt, gestern, heute?
Gibt es eine neue
Episode? Nee, sind die ersten beiden Titel der vierten Staffel, wie die Folgen heißen, bekannt gegeben worden.
Ah.
Glaube ich. Nicht True Detective, das war die andere Serie. Die Lying Detective heißt eine Folge.
Okay.
Und die andere heißt The Six Thatchers oder irgendwie so.
Okay.
Okay. Also weil, ne, verstehst du, eine Consultant, Kriminalpsychologe.
Ja,
ist das für dich Vorbild? Benedict Cumberbatch so ein bisschen? Arbeitest ja auch in England.
Ja, wenn es das geben könnte, dann vielleicht. Aber leider gibt es Sherlock nicht tatsächlich. Und solche Menschen gibt es auch nicht
aber
so.
Aber so Entspannung, DVD-Abend würde für dich in Frage kommen. Jetzt wird Herbst wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Was guckst du?
Ich gucke gerne Black Mirror. Also so ein bisschen Sci-Fi auch gucke ich gerne.
Ja.
Ich gucke gerne so Konzept. Rituale, so Sachen, die ein bisschen abgefahren sind, wo man ein bisschen nachdenken muss. Wer bin ich? Was bin ich? Warum bin ich hier?
Okay.
Das ist mein allerliebstes.
Also auch sowas wie True Detective, das ist ja nicht nur...
Ja, aber das ist mir noch ein bisschen zu fachlich oft. Oder zu, ja, fachlich nicht, aber ein bisschen zu thematisch. Ist vielleicht das richtige Wort. Immer wieder ein bisschen gleich.
Okay, das heißt auch sowas wie Wohlfühl-TV à la Downton Abbey oder so würde nicht... Nee. Ich denke in englischen Klischees gerade.
Ich wohne da, das heißt nicht, dass ich jetzt britisch geworden bin.
Okay, verstehst dich schon eher noch als was? Kanadierin?
Gute Frage. Citizen of the world.
Oh, das ist eine schöne. Dritte Möglichkeit wäre, und damit sind wir in England, eine Runde im London Eye. Schon mal gefahren?
Ja.
Das ist das Riesenrad bei euch in
London. Ja, weiß ich. Das ist im London ein bisschen langweilig. Also vielleicht doch Memory.
Okay.
Vielleicht
finden wir eine Special Edition. Also gibt es irgendwas, was dich besonders interessiert? Sowas wie, Natur, Tiere, Städte?
Kunst gerne, Fotografie gerne.
Okay.
Ist auch nicht unwichtig, dass ich Erinnerung studiere und Fotografie gut finde.
Das
hängt schon zusammen.
Obwohl, fotografisches Gedächtnis, habe ich in deinem Buch gelernt, gibt es gar nicht.
Gibt's nicht. Aber Fotografie finde ich interessant, weil es einfach eine andere Perspektive der Welt ist und weil es ganz anders festgehalten werden kann dadurch.
Du wohnst in London?
Ich wohne in London.
Und du hast ist es eine Professur?
Ja.
Eine Professur für Psychologie, Kriminologie.
Im Moment Kriminologie, aber ich bin da als Rechtspsychologin. Also ich unterrichte in Kriminologie und in Psychologie.
An der London South Bank University.
Richtig.
Und heute Abend bist du bei uns, Julia Shaw. Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Julia Shaw ist zu Gast. Ich kann mich zum Beispiel an mein Bett erinnern. Das war so ein Kinderbett mit so Gitterstäben davor. Und ich weiß, meine Eltern haben diese Gitterstäbe irgendwann rausgesägt, sodass ich da rauslaufen konnte. Und ich weiß, wir sind 1983 umgezogen. Das heißt für mich im Umkehrschluss, wenn diese Erinnerung wahr sein sollte, ist das eine Erinnerung, da muss ich sowas wie 3 gewesen sein.
Ja.
Realistisch oder unrealistisch?
Boah, das ist ein bisschen schwierig, weil das ist genau das Alter, wo es anfangen kann. Das heißt, die meisten Forscher sagen mit 3,5 hört die infantile Amnesie auf. Also das heißt, man kann sich anfangen, an Sachen zu erinnern, die über das eigene Leben passiert sind, als Erwachsener, wenn es vor dem oder nach dem, nach 3,5 Jahren passiert ist. Aber manche sagen, zwischen 2 und 4 kommt das. Also es ist möglich, aber unwahrscheinlich, dass es genauso stimmt. Und was du gerade erzählt hast, dass die Gitter rausgeschnitten worden sind, das kannst du natürlich auch von den Eltern wissen. Das hätte dir man erzählen
können. Ja.
Und dann kann man sich das gut vorstellen und dann hat man plötzlich eine Erinnerung. Das
bist du wahrscheinlich auch schon mehrfach gefragt worden. Deine erste Erinnerung, von der du glaubst, dass es deine erste ist?
Ich glaube, habe ich auch ein bisschen reingeschrieben in das Buch, obwohl ich das nicht so bezeichnet habe. Mein Musikteddy. Ich habe so einen blauen Musikteddy, den habe ich immer noch. Ich habe so eine Kindheitstruhe, wo ich alles aufbewahre. Oder meine Mutter bewahrt alles auf. Ich habe das jetzt nicht einfach neben dem Bett liegen.
Doch, hast du angefangen. Mit 2, 2,5 hast du angefangen. Ich brauche so eine
immer
Truhe
noch.
Für später.
Genau.
Ja, Karriere-Template war daneben, da war klar, das brauchst du später.
Genau. Den blauen Bär muss ich zeigen. Den blauen Bär, ich kann mich daran erinnern, dass ich da in meinem Bettchen lag und dass ich da immer wieder dran gezogen habe, weil ich diese Musik so gut fand und nicht einschlafen konnte. Aber wie alt ich da war, 4, 3, 2, keine Ahnung. Und ob es passiert ist, weiß ich auch nicht wirklich.
Welche Faktoren spielen denn eine Rolle, wenn wir über falsche Kindheitserinnerungen reden? Also was ist das, was es zu einer wahrscheinlichen Erinnerung in mir macht, aber höchstwahrscheinlich nicht stimmt? Gibt es da Faktoren, die man benennen kann?
Eine wahrscheinliche Erinnerung in dir aber nicht stimmt? Was heißt das?
Ja, im Sinne von, ich glaube, die ist wahr.
Ja?
Also was weiß ich glaube ja fest, ich habe auch so ein Bild vor Augen. Vielleicht ist das auch von einem Foto von diesem Bettchen oder so. Also wann mache ich mir das so zu eigen, dass ich glaube, es ist eine Erinnerung, weil ich damit, keine Ahnung, eine besondere Emotion verbinde oder weil meine Eltern es mir 1000 Mal erzählt haben. Also was sind die Faktoren dahinter?
Ja, also das nennt man auch eine falsche Erinnerung, wenn man sich an etwas meint zu erinnern, das nie so passiert ist. Oder vielleicht was so passiert ist, aber dass man von einer anderen Person abgeguckt hat quasi. Die Faktoren, die da eine Rolle spielen, also wenn es vor 2,5 Jahren passiert ist, ist es definitiv unmöglich, weil das Gehirn einfach noch nicht dazu fähig ist, solche Erinnerungen zu bauen. Und das ist vor allem, weil das Gehirn einfach noch viel zu klein ist, wenn man jung ist. Man wird mit einem Drittel des Gehirns geboren und das wächst und wächst und wächst und gleichzeitig optimiert ist. Das heißt, es gibt so eine Veränderung im Gehirn, das kann gar nicht mithalten. Und es ist es auch beschäftigt, Sprache zu lernen und die Welt zu verstehen erstmal, bevor es die eigene
Erinnerung baut.
Ja, nicht Erinnerung, es sind ja auch Erinnerungen. Also Sprache ist ja auch eine Art Erinnerung.
Ja,
aber es sind halt keine persönlichen, autobiografischen Erinnerungen. Und das kommt halt erst später. Und das sind also unmögliche Erinnerungen. Und zwischen 2,5, 3,5 und später kommen dann viele soziale Faktoren vor allem dazu. Das heißt, wenn man weiß, dass die Eltern das vielleicht vorgeschlagen haben und man kann sich vor allem beim ersten Mal vielleicht nicht so dran erinnern. Also man sitzt am Familientisch mit 25 und Mutter sagt, ja, du warst doch so süß, als du das und das gemacht hast.
Das würde meine Mutter nicht sagen, aber fiktives
oder du
Beispiel.
Warst doch so doof, als du das gemacht hast. Was ein Mist du gemacht hast. Und du erinnerst dich nicht dran.
Und dann mache ich es mir aber zu eigen.
Genau,
weil meine Mutter
und dann erzählst
möchte.
Du doch ein bisschen. Ja. Und du denkst, ja, kann ja sein.
Außerdem kann ich Mama glücklich machen damit, wenn ich sage, ich erinnere mich.
Ja, vielleicht. Und dann plötzlich stellt man sich das so vor. Und wenn man sich das gut genug vorstellen kann, vielleicht beim nächsten Mal erzählt man die Geschichte, als wenn man die selber hätte.
Weiß man was darüber? Weil solange ich das zu meiner Erinnerung mache und das keiner überprüft, tut es ja sozusagen auch erstmal keinem weh. Also weiß man was darüber, wie groß mein Anteil an meinen Erinnerungen ist, die falsch sind? Also weiß man sowas wie, ein Drittel aller meiner Erinnerungen stimmt sowieso nicht? Gibt es sowas?
100%. 100% deiner Erinnerungen sind falsch. Aber, sie sind mindestens ein Teil falsch.
Ja, Moment, du stürzt mich hier jetzt gerade mal eben in eine Identitätskrise.
Ja, ne? Also ist immer absichtlich.
Wenn man davon ausgeht, dass man, also ist das für dich auch so ein gängiger Satz, Erinnerungen schaffen Identität?
Erinnerungen schaffen Identität.
Oder ich bin die Summe meiner Erfahrungen?
Ja, absolut. Und die Erfahrungen sind Fiktion. Also das heißt, man baut sich eine Narrative auf, die gar nicht stimmen kann so. Allerdings heißt das nicht unbedingt, dass diese Ereignisse an sich nicht irgendwie passiert sind, nur dass von jeder Erinnerung sind Teile, die nicht stimmen. Das heißt, auch wenn du dir jetzt die Augen zumachen würdest und jetzt den Raum vorstellst und beschreibst, dann würde was nicht stimmen. Und besser geht's nicht. Besser als sofort. Mhm. Und wenn wir jetzt in 3 Wochen drüber sprechen, wie sah das Zimmer aus, dann ist es nochmal ganz anders. Mhm. Worüber haben wir gesprochen? Nochmal ganz anders. Also da kommen ganz viele Faktoren rein. Und dann, wenn ich jetzt über dieses Zimmer in 3 Wochen spreche, dann nimmst du vielleicht auch meine Details mit rein, auch wenn sie vielleicht nicht stimmen. Und so kreativ bastelt sich dann oder verbastelt sich dann die Erinnerung und verändert sich langsam.
Dann lass uns einmal kurz deine wissenschaftliche Expertise anzapfen. Wenn du so eine Art Nominaldefinition geben müsstest, eine Erinnerung ist?
Assoziation.
Ernsthaft?
Ja, oder noch mal besser. Wie eine Wikipedia-Seite. Das sage ich auch gerne.
Erinnerung ist wie eine Wikipedia-Seite.
Weil da sie alle selbst können es verändern, aber andere können das auch. Das heißt, man beeinflusst selber. Es
legt sich irgendwann auch ein Narrativ fest.
Richtig, und es verändert sich auf Dauer. Also immer wieder kommt da jemand und sagt, nee, so war das nicht. Und man will auch vielleicht selber, geht wieder rein, nee, so ein bisschen verändern. Vielleicht kommt was dazu, wird was gelöscht. Anderer Freund bastelt dran rum. Menschen auf Twitter, die auch vielleicht dabei waren auf einem Event, wo man selber war, haben plötzlich auch Einfluss. Also Menschen, die man gar nicht kennt. Und plötzlich es wandelt sich und wechselt sich. Und manchmal bleibt es nah an dem, was das Original war. Manchmal ist es aber am Ende ganz anders.
Gibt ja auch keinen,
der es
überprüfen kann im Zweifelsfall.
Ja, ist dann halt so crowdsourced.
Ja. Aber damit könnt ihr als Wissenschaftler ja sozusagen, also das ist eine Definition, die sozusagen gut und gängig ist, wenn man das Leuten erklären will, aber das ist ja nichts, mit dem ihr als Wissenschaftler arbeiten könnt, oder?
Doch klar, Assoziation ist ganz wichtig, weil es ist Assoziation im Gehirn, weil eine Erinnerung ist ein neuronales Netzwerk. Das heißt, die Gehirnzellen bauen ein Netzwerk, das durch das ganze Gehirn geht. Und nicht durch das ganze, aber durch alle Teile, verschiedene Teile des Gehirns gehen. Die sind nicht nur in einem
Hack. Nein, weil ich sowohl eine bildliche Erinnerung habe, als auch eine Emotion dazu. Genau. Vielleicht auch einen sprachlichen Eindruck. Und das sitzt an unterschiedlichen Stellen im Gehirn.
Richtig, genau.
Ich habe dein Buch
gelesen.
Sehr
gut. Eins plus. Aber genau, also viele denken halt, es gibt diesen einen Ort, wo Erinnerungen hingehören. Vielleicht der Hippocampus, sagt man manchmal. Aber das stimmt einfach nicht. Hippocampus ist wichtig und Teile des Gehirns sind wichtig für die Formation von Erinnerungen, aber sind dann nicht auf Dauer die Erinnerung selber. Das heißt, dieses Netzwerk ist eine Erinnerung und die ruft man dann auch wieder jedes Mal hoch. Also wach. Genau. Ja. Man stolpert so ein bisschen ins Gehirn und sagt, ja, da möchte ich mich dran erinnern und dann geht das durchs Netzwerk und alle Teile werden gefunden, hoffentlich.
Vielleicht. Aber heißt das, eine Erinnerung verfestigt sich über die Jahre? Also immer dann, wenn ich sie hervorhole, lege ich das Narrativ fester, bis das Narrativ fertig ist? Oder heißt es, jedes Mal, wenn ich sie hochhole, verändert sich was und es geht auch was verloren? Also was ist eher so der...
Also jedes Mal, dass man sie wieder hochruft, wird sie verändert.
Okay.
Punkt. Nicht nur kann sie sich verändern, sie wird verändert. Sie wird verändert. Man legt sie dann wieder neu hin. Und man kann sie dann wieder sehr ähnlich oder fast genauso hinlegen, wie man sie hochgerufen hat. Aber man kann sie auch ganz anders dann hinlegen. Weil der Akt des Erinnerns macht die Erinnerung wieder flüssig. Es ist so ein bisschen, als wenn man einen Kosmos im Kopf hat. Und dieser Kosmos ist eh schon sich ständig am Ändern. Alles bewegt sich. Und dann hat man dieses Netzwerk und das Netzwerk wird hochgerufen und dann plötzlich können auch andere Sterne, andere Teile des Kosmos auch mit involviert werden, können entfernt werden, das nennt man vergessen, können falsche Erinnerungen sein, Stückchen, die dazu passen, die aber nicht dahin gehören. Und da kommt es dann auch wieder auf die Assoziation hin.
Gibt es eine Hierarchie in den Faktoren? Also ist sowas wie eine Emotion, die ich damit verbinde, wichtiger als ein Bild, was ich in mir behalte oder sowas? Oder ist alles gleich wichtig?
Nicht unbedingt gleich wichtig, aber es hat auf den Menschen kommt es drauf an. Und es ist, also multisensorisch ist besser. Das heißt, desto mehr sensorische Faktoren man hat, desto eher ist es, dass man eine große Erinnerung halt baut und desto eher ist es, dass man sie auch später aufrufen kann.
Ich frage das deshalb, weil du natürlich in deinem Buch auch beschreibst, also es gibt so Tage im Leben, wo wir wissen, wo wir waren oder glauben es zumindest. 9/11 ist sowas, sozusagen, was sich, man sagt ja auch, ins gemeinschaftliche oder kulturelle Gedächtnis irgendwie eingebrannt hat. Weißt du noch, wo du warst?
Ja, da habe ich, glaube ich, auch eine falsche Erinnerung. Ich meine, ich war im Wohnzimmer bei meiner Mutter und dass da ich auf den Fernsehschirm geschaut habe und dass ich glaube nicht, dass ich es live gesehen habe, aber dass ich das da zum ersten Mal gesehen habe, dass es passiert ist, dass 9/11 passiert ist. Aber ich glaube, das ist eine unmögliche Erinnerung, weil ich glaube, da wo ich meine, dass der Fernseher war, ich glaube, der war da nie. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Erinnerung so stimmt. Und ich weiß auch, dass es zu vielen falschen Erinnerungen kommt über diese Flashbulb-Memories, diese ganz wichtigen historischen Events. Und jeder erzählt natürlich seine Geschichte und das ist wichtig. Und im Nachhinein weiß man, wie wichtig es war. Und man will sich da unbedingt
erinnern. Klar, ich will ja auch sagen können, und ich war da und da.
Und man sagt das mit so hoher Confidence. Man sagt das ja mit Selbstsicherheit und Emotion. Und dann habe ich mich so gefühlt und dann ist das passiert. Und die meisten sagen ja, ich habe das zweite Tower gesehen live.
Ja klar, ist auch der schöne Anstrich von ich war dabei.
Ich war dabei, ja. Genau. Wir alle waren dabei zusammen.
Ja, ja.
Und das, wenn man das aber überprüft, zeigt die Wissenschaft ganz klar, dass das oft stimmt das nicht. Oft kann das gar nicht stimmen, was Menschen da erzählen.
Wenn man dich jetzt gerade mal eben anschaut, du hast ein schwarzes Sakko an. Mhm. Und ein anthrazitfarbenes Oberteil. Das heißt, farblich sind wir da relativ safe. Ich frage das oder spreche das deshalb an, weil du in deinem Buch ein sehr prominentes Beispiel auch schilderst, was Hashtag The Dress heißt. Da geht es um den Streit. Wenn man sich das Bild anguckt, ist es weiß-golden oder schwarz-blau. Also wir packen das Bild mal mit bei uns auf die Homepage, dann könnt ihr euch das angucken, wie das aussieht. Hast du es dir damals angeguckt? Das war im Februar 2015, glaube ich, dass das viral gegangen ist. Hast du damals drauf geguckt oder hast du es nachher fürs Buch recherchiert?
Nee, habe ich. Ich habe drauf geguckt. Und ich fand es deshalb auch spannend für mich selber, weil ich beides gesehen habe. Ich war eine der Ambi.
Ja, du hast einmal hier schön Augen, einmal linkes Auge zugehalten, einmal rechte Auge zugehalten.
Nee, einmal morgens und einmal nachmittags. Ich glaube, es hatte auch damit zu tun, wo mein Kopf gerade war, was Licht angeht. Weil morgens ist es hell und abends war es halt dunkel. Und dann habe ich wahrscheinlich dementsprechend es als dunkel gesehen oder hell gesehen. Beziehungsweise das Bild hat man dann halt als hochbeleuchtet oder als im Dunkeln empfunden. Das heißt, wenn man es als weiß-gold empfunden hat, sagte man, es ist einfach unterbeleuchtet. Also es ist halt im Dunkeln. Und wenn man es wahrgenommen hat, als die Farben, die es auch tatsächlich dann waren, hat man einfach gesagt, es ist gut beleuchtet und das sind die tatsächlichen Farben.
Warum ist das wichtig in Bezug auf Erinnerungen?
Weil es mit der Wahrnehmung zu tun hat. Und die Wahrnehmung ist halt von den eigenen, man ist davon beeinflusst, wie man die Welt empfunden hat schon, wie man die Welt empfunden möchte vielleicht und auch von ganz vielen verschiedenen anderen Eigenschaften, über die man keine Kontrolle hat. Das heißt, visuelle Illusionen, wie The Dress, zeigen, dass wir alle auch im selben Moment auf dasselbe schauen können und was anderes sehen können, weil unser Gehirn es anders wahrnimmt.
Das heißt, in dem Moment finden tatsächlich auf der neuronalen Ebene andere Verknüpfungen vielleicht bei mir statt als bei dir statt. Weil ich zum Beispiel habe das ein paar Mal angeguckt, jetzt in den vergangenen Tagen. Für mich war das immer gold-weiß, immer. Und ich habe es mir wirklich dann auch nicht vorgestellt. Ich habe das dann natürlich gelesen, dass es in Wirklichkeit blau-schwarz ist, aber ich verstehe das auch mit der Belichtung.
Ja.
Aber für mich war es immer klar, das muss blau-schwarz sein. Was sagt mir das?
Da gab es ja auch großen Streit drüber.
Twitter-Streite. Ja.
Mit Rihanna es war ja dann Camp Taylor und Camp Rihanna und Camp was auch immer. Und weil jeder meinte dann, dass das er die richtige Version sieht. Ja. Und was sagt es über dein Gehirn? Tja.
Das musst du mir jetzt sagen.
das sagt nicht besonders viel, nur dass du vielleicht in dieser Situation das halt als, du hast das Weißgold?
Nee. Genau, habe ich Weißgold? Nein, ich habe Weißgold, genau.
Also als unterbeleuchtet gesehen hast. Vielleicht bist du oft im Dunkeln, keine Ahnung.
Sag drei Sätze mal dazu. Was sind für dich die wesentlichen Elemente, die Gedächtnis ausmachen? Also was man so immer mal gehört hat, ist Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Also ist das immer noch so die gängige Nomenklatur?
Man redet immer noch über Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Kurzzeit allerdings ist oft sehr kurz. Also
das heißt?
Kurzzeit ist meistens um die 30 Sekunden. Also okay. Was man quasi kurz auf dem Gehirn-Desktop haben kann. Was dann aber auch wieder schnell weg muss und entweder ins Langzeitgedächtnis verändert werden muss oder weg ist. Das heißt, wenn man immer ein Telefonnummer wiederholt zum Beispiel und jemand unterbricht einen, weg ist es. Und das ist, weil es aus dem Kurzzeitgedächtnis raus ist. Auch wenn man das da eine Zeit lang drin hatte. Und wenn es mehr als 30 Sekunden Ableckung sind, dann ist es weg.
Und was kommt dahinter? Also wenn's sozusagen
danach ist Langzeit, alles andere ist Langzeit.
Okay.
Das heißt, Langzeit ist alles über 30 Sekunden oft.
Und unterscheidet ihr da nochmal oder ist es dann nur ein Langzeitgedächtnis oder gibt es dann nochmal was, wo man sagt, ja, das und das sind eigentlich noch wichtige Faktoren?
Es wird dann immer mehr verhärtet, also es gehen dann immer noch Sachen können schnell verfließen danach, aber es ist dann halt eine Art von Langzeitgedächtnis, was anders ist, weil das geht dann quasi aus dem Hippocampus raus. Also der Ort im Gehirn, wo die Eindrücke in die Langzeitgedächtnisse verarbeitet werden, das ist das Hippocampus. Und da schwirren halt die Kurzzeitdinger rum und dann werden die weitergeleitet. Und das ist der große Unterschied, dass dann halt der Rest des Gehirns eingeschaltet wird.
Ist das für euch noch wichtig zu sagen, weil das habe ich in deinem Buch auch gelesen, es gibt einmal, wie nennt ihr das, episodisches Gedächtnis, also wo sozusagen die Dinge wie, ich war am 9-11, da war ich da und da und kann das und das erzählen und sowas, wie heißt das andere, semantisches Gedächtnis, wo sowas drin ist wie Namen, Daten, Fakten oder irgendwie sowas. Das
genau.
Unterscheidet ihr schon nochmal auch in der Wissenschaft.
Das unterscheiden wir auch schon, ja. Vor allem, weil diese Stücke anders gespeichert werden. Das heißt, ein Eindruck, man kann zum Beispiel sich an einen Menschen manchmal erinnern, aber man kann sich nicht an den Namen von dem Menschen erinnern.
Kenne ich gut. Also ich weiß häufig, wie ein Gesicht aussieht, aber kann sozusagen Namen,
genau,
ist weg.
Genau, ist weg. Oder andersrum. Ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht mehr, wie diese Person aussah. Und das ist, weil diese Stücke unterschiedlich im Gehirn gespeichert werden.
Kann ich das trainieren?
Ja, man kann mit Aufmerksamkeit kann man halt das besser in der ersten Instanz aufnehmen. Man kann die Assoziation, da sind wir wieder, die Assoziation stärker machen oder halt schwächer lassen. Aber an sich, die Stücke werden trotzdem unterschiedlich gespeichert. Aber die Connection zwischen den zwei.
Weil ich zum Beispiel weiß beim Lesen, ich kann mir Episoden aus deinem Buch total gut merken. Mhm. Was ich mir schlecht merken kann, ist Titel des Buches. Und das liegt nicht am Titel des Buches. Eigennamen und zum Beispiel die Uni. Das bedeutet für mich zum Beispiel, wenn ich in eine Moderation gehe, wie jetzt hier, das sind wenige Zettel mit Stichworten. Aber obendrauf gibt es einen Briefkopf, auf dem immer nochmal dein Name steht, was du bist. Also da steht immer nochmal Senior Lecturer Criminology and Psychology an der London South Bank University. Dass ich im Zweifelsfall das nochmal abgreife. Könnte. Das heißt, mein episodisches Gedächtnis ist stärker als mein semantisches Gedächtnis.
Ja.
Da muss ich das nochmal trainieren.
Ja, trainieren, aber es ist auch, was einen interessiert. Also ich meine, Erinnern hat viel damit zu tun, woran man sich interessiert. Ich bin auch ganz schlecht mit Namen, aber ich bin super mit Ideen. Das heißt, ich kann stundenlang mit jemandem quatschen und einen super unterhaltsamen Abend haben und am nächsten Tag
Ich erinnere mich an nichts mehr.
Ja, ich erinnere mich an die Ideen und ich sage, aber ich kann dann dieser Person wieder gegenüberstehen und der sagt dann, ich studiere das und das oder ich forsche das und das. Ach, gestern hatte ich dann ein super Gespräch.
Du weißt aber schon noch, dass das die Person war.
Nein, ich sage das dann teilweise derselben Person und dann sagt die dann, ja, das war ich. Ach ja, das war doch so.
Wie viele Freunde hast du jetzt nicht bei Facebook, sondern im realen Leben?
Ja, nicht so viele. Nee. doch, es geht. Zum Glück.
Die kennen das mittlerweile.
Ja, und zum Glück ist das den meisten wichtiger, dass ich die Ideen und die Konzepte, dass ich mich daran erinnere. Und die Namen und die Gesichter sind dann einfach, ich mache mich auch selber drüber lustig, die machen sich drüber lustig und dann geht es meistens. Wieder.
Apropos Konzepte, du wirst als Consultant, kann man das sagen, beruflich dazugeholt bei Kriminalfilmen? Ja, ich bin auch bei Sherlock. Ne? Detective Consultant, der erste Detective Consultant.
In London ist jeder zweite ein Consultant für irgendwas.
Okay, ich wollte es nicht entwerten. Auf Deutsch würde man sagen Berater.
Ja, aber für Polizei, genau. Für Polizei und Militär.
Was machst du dann?
Ich arbeite, also in England arbeite ich und für Anwälte.
Okay.
Da mache ich auch ganz viel im Moment. Als Expertin.
Also für?
Für Fälle, wo sie schauen wollen, wie. Also für Polizei, es ist ein historischer Fall meistens. Ich komme dann sagen, vor 20 Jahren sagt diese Person, ist das und das passiert oder Personen. Wie befragen wir das jetzt? Was machen wir jetzt? Woher wissen wir, dass was diese Person
weil
uns jetzt
sagt?
Weil
die neue Beweise haben und das irgendwie neu aufrollen oder warum ist das relevant
oder
für die?
Vielleicht haben sie noch gar keine Beweise. Die Beweise sind die Zeugenaussagen. Das ist ja oft, bei historischen Fällen gibt es ja oft nur Zeugenaussagen.
Aber machen die das als aktuelle Polizeiarbeit oder aus wissenschaftlichem Interesse?
Nee.
Aber warum verhandeln die historische Fälle?
Ja, gute Frage. Die Frage ist auch immer, ob das in dem Public Interest ist. Also ob das für die Gesellschaft.
Ja, ich meine, gut, wenn ich einen Serienmörder habe, wo ich ein Muster erkenne und habe das vor 20 Jahren schon mal, dann verstehe ich das. Aber
ja, und es ist auch einfach, es hat mit dem Justizsystem zu tun in England. Das ist auch die Idee, dass auch wenn etwas vor langer Zeit passiert ist, kann man immer noch vor Gericht kommen, wenn sich dann ein Opfer meldet.
Keine Straftat ist vergessen.
Richtig.
Dr. Julia Shaw. Ich sehe das schon.
Aber das Problem ist, ich sage natürlich dann, viele Straftaten sind vergessen und viele Straftaten erinnern man sich falsch an und oder sind vielleicht gar nicht passiert.
Gib uns mal ein Beispiel, jetzt ohne Namen oder so zu nennen, aber was ist so was Typisches, was du dann machst?
Typisch ist es, ich meine, ich arbeite mit extremen Fällen oft, nur als Warnung. Vorwarnung für die Zuhörer.
Die sind hart gesotten.
Rechtssicherung.
Das war genug Disclaimer, also jetzt erzähl.
Ja, okay. Ich arbeite gerade an einem Fall, wo ein Rechtsanwalt angeklagt wird, interessanterweise. Es sind viele historische Sexualfälle zum Ersten, wo jemand geht zur Therapie, kommt nach Hause, sagt mit 30.
In der Therapie habe ich mich erinnert, dass das
genau,
passiert.
Genau, dass ich, als ich zwei war, hat Daddy ganz schlimme Sachen gemacht. Und es stellt sich raus, dass es vielleicht unmöglich ist oder Vater war gar nicht im Land. Da gibt es dann ganz interessante Situationen. Aber es gibt auch noch extremere Fälle natürlich, wo ich dann zum Beispiel diesen Anwalt habe in Amerika, der mir eine E-Mail geschrieben hat, weil er angeklagt wird von seiner Tochter, dass er wohl, als sie zwei war, zusammen mit ihr kleine Mädchen entführt hat, zerstückelt hat und im Park verteilt hat, nachdem er sie brutal vergewaltigt hat und alles Mögliche. Also richtig satanisch und richtig, richtig brutale Anklagen. Und er arbeitet oft mit solchen Fällen. Das ist halt das
Besonders Interessante. Okay, und jetzt steht er sozusagen auf der, oder sitzt auf der Anklagebank.
Jetzt ist er auf der anderen Seite. Und es ist eine ganz furchtbare Situation für jeden. Vor allem, wenn es kam auch aus einer Therapiesituation hier. Mhm. Zwei, da kann man natürlich keine Erinnerung haben. Also ist das für mich schon mal sehr problematisch. Therapeut hat gesagt, schauen Sie sich doch mal eine vermisste Kinderseite an. Da, wenn sie das waren, dann ist das doch bestimmt auch anderen passiert. Mhm. Also sehr suggestiv. Genau. Und dann viele Vorstellungsübungen, viel reingeredet quasi, eingeredet. Und dann kommt es zu, man weiß es natürlich nie, vielleicht ist es passiert, aber höchstwahrscheinlich einer falschen Erinnerung.
Aber wie kannst du sowas zum Beispiel recherchieren? Weil also auch die, ich denke gerade sowas wie an Vertrauensverhältnis zwischen Psychologe und Klient.
Gibt es
also
ja nicht so, ne? Es ist nicht
in Deutschland gibt es das schon.
Ja, aber nicht, wenn man zu Peanut
wird. Genau, nicht bei Straftaten. Ja, das stimmt.
Da kann man dann sofort alle Notizen verlangen. Also da gibt's, ist keiner sicher. aber was schon stimmt, ist, dass das, was ich mir anschaue, ist der Prozess. Also wie ist es zu dieser Anklage gekommen? Wenn diese Person sagt, dass sie verschüttete Erinnerungen hatte und endlich hat dieser Therapeut sie ausgegraben. Und ich konnte mich ja da gar nicht dran erinnern, aber es erklärt meine, was immer, Depression. Ich habe jetzt Anxiety, ich habe was auch immer, ich habe jetzt Probleme als Angstzustände, genau. Ich habe jetzt als Erwachsene Probleme und das erklärt das super. Mhm. Ich meine, teilweise sind die auch, als ich 6 Monate alt war, ist das und das passiert.
Mhm. Schreibst du Gutachten oder trittst du dann als Zeugin für die auf und oder wie funktioniert das?
Genau, also in England ist es ja so, dass man dann alle arbeiten ja fürs Court, also alle arbeiten fürs Gericht. Wir sind alle Fact-Finder. Okay. Aber in dem Prozess bin ich dann halt, ich informiere dann das Gericht über Erinnerung und wie es falsch gehen kann und was für Probleme es vielleicht an einer Befragungsmethode geben kann von Polizisten oder von Therapeuten oder in anderen Situationen.
Sag mal eine Größenordnung, wie viel deiner Zeit verbringst du mit dieser Tätigkeit? Also ist es ein Drittel oder ein Viertel? Oder?
Das kann man gar nicht so einschätzen, weil ich habe bestimmt zwei große Fälle pro Monat, aber manche Fälle sind auch richtig groß.
Manche
monatelang dran. Andere Fälle und auch große Klagen und mehrfache meintliche Opfer und es wird dann sehr kompliziert und da gibt es dann auch sehr viele Prozesse, die da angeschaut werden müssen, weil dann auch vermutliche Opfer miteinander reden und dann kommt das da noch zu und dann Zeit und schlechte Polizeiarbeit teilweise und dann sind da so viele Faktoren und man muss halt immer wirklich sagen, ich kann nie sagen am Ende, das ist oder ist nicht passiert. Mhm. Ich kann nur sagen, hier sind Faktoren, auf die ich hinweise und hier sind systemische Faktoren, Probleme, die zu wrongful convictions, das benutze ich in meiner Forschung, um falsche Geständnisse hervorzurufen.
Du schreibst in deinem Buch, ich bin eine Gedächtnishackerin, ich bringe Menschen dazu, Dinge zu glauben, die nie geschehen sind. Das heißt, du pflanzt falsche Erinnerungen ein.
Richtig.
Funktioniert wie?
Einfach.
Erklär.
wir machen es, man könnte sagen...
Mach ein Beispiel.
Ein Beispiel. Du kommst rein ins Labor, ich habe schon deine Eltern angeschrieben. Und ich habe sie befragt.
Das weiß ich nicht.
Das weißt du.
Okay.
Das weißt du. Du musstest mir sogar die Adressen geben von deinen Eltern.
Ja.
Und du bist erwachsen jetzt, so wie du es jetzt auch bist. Deine Eltern haben mir zurückgeschrieben mit einem Fragebogen, haben sie ausgefüllt, wo sie berichtet haben über Sachen, die dir passiert sind zwischen 11 und 14.
Ja.
Und dann auch ein paar Jahre davor, ein paar Jahre danach. Aber vor allem 11 und 14. Und sie haben berichtet, dass du etwas Emotionales erlebt hast. Irgendwas.
Okay.
Und dass sie nicht meine Ziel-Events dass du nicht meine Zielevents erlebt hast. Das heißt, du hast einen von 6
Events. Okay, also du bist sicher, dass was du einpflanzen willst, habe ich definitiv nicht erlebt.
Genau. Ja, okay. Also ich kann das dann ausschließen. Du warst auch schon vorgefiltert, die diese Situation schon erlebt hatten, wurden weggeschickt. Die wurden gar nicht erst eingeladen. Du sitzt also jetzt vor mir. Du weißt, dass es über eine verschüttete Kindheitserinnerungsstudie geht und dass ich hier dir helfen will, vielleicht auch dich besser an Sachen zu erinnern. Wir reden über eine Situation, du weißt, worum es geht, du erzählst mir ganz viel, 20 Minuten lang und dann sage ich, ja, es gibt noch eine zweite Situation, wo deine Eltern gesagt haben, dass du etwas Kriminelles gemacht hast. Und dann schaue ich, wie?
Würde ich erstmal sagen, nee, oder weiß ich nicht, oder hä?
Genau, aber es hatte ich auch schon vorher, vor dem ersten hatte ich das auch schon angekündigt, dass es kommt. Ich habe nämlich gesagt, es gibt zwei Sachen, über die wir sprechen werden, das erste und das zweite, und da guckt man auch schon, komme gleich wieder zurück.
Okay.
Also sind wir jetzt gleich
wieder. Schön eingepflanzt, schon geankert.
Schon geankert, dass es gleich kommt. Du sagst, ich habe keine Ahnung, wovon sie sprechen. Und ich sage dann, brauchst du noch einen Moment?
Bestimmt.
Bestimmt.
Brauche ich bestimmt. Brauche bestimmt einen
Moment. Ja. Und dann sage ich auch, das ist okay, kein Problem. Also ganz, ganz freundlich natürlich. Ja, ich will ja helfen.
Ja, ja, absolut. Also anders als jetzt.
ja, also ganz freundlich. Versuchen wir doch mal eine Technik.
Wir, auch schön. Dieses paternalistische Umarmen. Wie geht's uns denn heute?
Ja, genau. Versuchen wir doch mal was, was oft hilft. Was vor allem hilft, wenn man wirklich stark genug versucht. Also auch so ein bisschen
suggestiv.
Suggestiv. Wenn es nicht funktioniert, bist du selber schuld. Und dann sage ich, ja, mach doch mal deine Augen zu und stell dir doch mal vor, wie das hätte sein können. Und dann sage ich dann so, ja, stell dir vor, du bist 14. Du bist in deiner Heimatstadt, in Köln. Du bist mit deinem besten Freund, Karl. Weiß ich auch von den Eltern, stimmt auch. Und es ist Herbst. Stell dir Herbst vor. Wie ist das Wetter? Wie riecht es? Wie sieht es aus? Und dann kommt das Event. Wen hast du geschlagen? Wo bist du?
Also irgendeine Straftat.
Irgendeine Straftat. Geschlagen, gestohlen oder mit einer Waffe attackiert.
Soweit. Also wenn man dir da sagen würde, Waffe attackiert, komm, das kannst du nicht einpflanzen.
Aber Waffe ist ein Stein. Das war in Kanada. Ah, okay. Das war jetzt nicht Amerika. Nicht Pistole. Ja. Eine Waffe ist alles, was man benutzt, um jemand anders weh zu tun.
Okay.
Und das habe ich dann gemacht, also diese Vorstellungsübung. Und dann langsam sieht man schon, dass die Probanden...
Passiert was.
Da passiert ein bisschen was. Und teilweise kommen dann auch ganz... Blöde, ich meine, das kann sich ja jeder vorstellen, wie Herbst aussieht oder wie die Heimatstadt aussieht oder wie der Freund aussieht. Das ist einfach. Und dann kommt ja, blauer Himmel oder irgendwas kommt dann. Und ich sage dann natürlich sofort, gut, gut, es sieht aus, als wenn es langsam zurück, also richtig positiv.
Hast du gut gemacht,
Hast du gut gemacht, genau. Was noch? Und dann haben wir also zweimal gemacht und dann eine Woche später, Probanden kommen wieder. In der Zwischenzeit sage ich, überleg dir das nochmal, red mit keinem, haben auch einen Non-Disclosure, also so ein Schweigepflicht.
Verschweigerklärung, ja.
Genau, unterschrieben, ist natürlich legal totaler Blödsinn, aber die Probanden wissen das nicht, ich lüge dir ja sowieso die ganze Zeit an. Und die kommen dann zurück, eine Woche später, machen das Ganze nochmal, kommen nochmal eine Woche später zurück, machen das Ganze nochmal, also auch wieder über das Echte und das Falsche. Und nach 3 Meetings sind 70% der Probanden überzeugt, dass sie eine Straftat begangen
haben. Wie überprüfst du das?
Ich klassifiziere sie als, sie erzählen mir jetzt mehr als blauen Himmel. Sie müssen mir die kritischen Details erzählen. Wer war da? Warum haben sie das gemacht?
Hast du die kritischen Details eingepflanzt oder wäre es okay, die kommen von mir?
Weil die müssen von dir kommen. Okay. Also es müssen meine sein plus deine eigenen. Ja. Muss mindestens 10 sein.
Ja.
Aber der Durchschnitt war, glaube ich, 40 oder 45. Also war viel höher, aber es müssten mindestens 10. Und ich habe auch dann gefragt, wie sicher bist du, dass alles passiert ist? Musst du mindestens etwas sicher sein. Kannst du etwas sehen, hören, schmecken, riechen in der Erinnerung? Multisensorisch sollte es sein. Und was sonst?
Da kommst du auf 70%.
Da komm ich 70%.
Kannst du mir mal bitte erklären, wie du das durch eine Ethikkommission kriegst an deiner Uni?
Er hat 2 Jahre gedauert. Also
weil das ja schon...
Also die Methode,
vorsichtig ausgedrückt, recht übergriffig ist, was ihr da macht.
Ja, und das ist auch absichtlich. Also wir machen wir machen es ja nur nach, was Therapeuten eh schon oft machen und was Polizisten.
Das heißt ja nicht, dass es okay ist.
Nee, aber es musste bewiesen werden, dass, also wir wussten natürlich auch nicht, wie hoch das die Prozent, also wir dachten, dass da viel weniger reinfallen quasi. Wir dachten, dass da 15, 20.
Nein, aber mal ernsthaft, also wie kriegt ihr die Bedenken der Ethikkommission ausgeräumt, dass ich sage, hey, du kannst mir nicht, also wenn das nachweisbar ist, dass du mir eine Erinnerung einpflanzt, die ich nicht hatte, also wieso macht die Ethikkommission das mit?
Ja, am Ende gibt es ja auch ein großes Debrief. Am Ende, da gibt es drei Stücke sogar. Das erste ist, dass es gab ein riesen Debrief-Protokoll. Alles war protokolliert, alles war durchgeschrieben, alles war gescriptet. Ich musste alles selber machen, weil ich das meiste über falsche Erinnerungen
wusste. Ja, aber trotzdem, das verstehe ich auch. Und das ist ja auch klar, dass man den Leuten das hinterher erklären muss. Und trotzdem kann es ja einfach sein, dass Leute dermaßen im Vertrauen erschüttert werden, weil die bei euch an so einem Test teilgenommen haben, dass ihr Langzeit...
Man nimmt das im Psychologietest mit, da ist man, glaube ich, nicht so erschüttert. Das ist, sie haben gelogen.
Ja.
Und wir erklären natürlich auch, warum das alles passiert ist und wie das die Erinnerung funktioniert. Und die Probanden waren erleichtert.
Mhm.
Wenn ich jetzt das Positives eingepflanzt hätte, Marathon gelaufen, 3 Wochen
wären
später.
Sie enttäuscht.
Oh. Ja.
Aber was ist für euch die Ethikkommission wird ja im Zweifelsfall auch fragen, was ist sozusagen der wissenschaftliche Benefit? Also was ist das, was ihr dadurch lernt?
Ja, genau. Warum müsst ihr das machen? Und wir mussten das machen. Zum Ersten, wir haben schon so ähnliche Studien gemacht mit anderen Situationen. Die waren halt nicht kriminelle Situationen. Und die waren auch ziemlich emotional. Also attackiert von einem Hund, fast ertrunken. Bauch schon mal. Also
ist auch nicht ohne.
Auch nicht ohne. Also da gab es auch schon andere emotionale Situationen, die eingepflanzt wurden, mit genau derselben Struktur. Deswegen dachte ich auch, dass es wahrscheinlich funktionieren würde.
Aber was ist der Benefit? Also was lernt ihr?
Warum? Ja. Man muss zeigen, weil wenn man jetzt ankommt mit, wir haben Probanden eingepflanzt, die fast ertrunken sind, man geht ins Vorgericht, man hält das vor die Nase der Anwälte und der was weiß ich, wer auch immer da im Gericht sitzt, der wichtige Entscheidungen treffen muss und sagt, sehen Sie, die Erinnerung ist trügerisch.
Das heißt im Klartext, du gehst her und machst alle Zeugenaussagen, die sowieso schon häufig Mist sind, noch unglaubwürdiger.
Ja, aber wenn man jetzt mit dieser fast ertrunkenen Geschichte ankommt, sagen Sie, was hat das mit meinem Mörderfall zu tun? Das hat das vor allem mit meinem, was hat das mit der Tat zu tun? Wenn jemand etwas falsch zugibt, das ist doch was ganz anderes.
Aber heißt das in der Konsequenz auch, dass eigentlich, ich weiß es jetzt nicht, Polizeipersonal, Gerichtspersonal, eigentlich nochmal krass nachgeschult werden muss, weil also mir ist nicht bewusst, dass diese Studien so dermaßen in der Praxis ankommen, weil es ja tatsächlich große Auswirkungen auf fast alle Strafprozesse hätte.
Hat es, und deswegen habe ich die Studie gemacht, weil die kann man nicht so leicht zur Seite schieben. Da sieht man, oh Gott, das ist ja das richtige Alter, da kann man mit 14, ist man straffähig, da kann es zu einer solchen Situation kommen. Es geht um Straftaten, es geht um Polizeikontakt, es wird beschrieben, als wäre es passiert. Andere können den Unterschied nicht erkennen zwischen derselben Person, die eine echte Geschichte erzählt oder eine falsche. Also das ist ganz schwierig nicht zu beachten.
Geht es dir dabei eher um die Faszination zu verstehen, wie Erinnerung und Gedächtnis funktioniert, oder geht es dir eher in der Motivation darum, sowas so wie bei der Wahrheitsfindung zu helfen? Oder geht es um was ganz anderes für dich persönlich?
Also die Anwendung der Psychologie ist für mich ganz wichtig. Also nicht nur das Fundamentale, weil wie Erinnerung funktioniert, wissen wir eigentlich schon länger. Und wir lernen natürlich immer wieder was dazu, aber dieses Assoziative, das Flexible, das Kreative, das wissen wir schon lange. Aber wie man das anwendet und wo genau das wichtig ist das, was mich interessiert. Und da möchte ich das gerne in die Praxis bringen. Und genau solche Forschung braucht man dann.
War dir das immer klar, dass das der Weg für dich sein würde?
Nicht unbedingt. Also ich wollte, wie weit wollen wir zurückgehen?
Sagen wir mal, die einen sagen zwischen 2 und 4, die anderen sagen 2,5, je nachdem, wann die Erinnerungen beginnen.
Mit 10 wollte ich, glaube ich, mal eine Fußballmannschaft haben. Sehr deutsch.
Ja.
Dann mit 16 hatte ich mein Interesse an Psychologie gewonnen, habe ich dann Psychologie studiert, aber ich wollte eigentlich auch vielleicht Künstlerin werden. Also da waren ein paar Jahre.
So weit weg davon ist es ja auch nicht.
Ja, malen, also ich wollte Malerin werden. Habe dann aber doch Psychologie studiert im letzten Moment. Ich hatte sogar meine Mappe schon fertig für das Grundstudium. Und dann habe ich Psychologie studiert, aber wir haben keine hochbegabte Familie im Sinne von Uni. Also es sind nicht so viele
Akademiker
dabei. Und ich hatte gar nicht drüber nachgedacht, dass ich da vielleicht weitermachen will. Und dann hat mir ein Lehrer zugeredet, denken Sie doch mal einen Master, PhD vielleicht. Habe ich gemacht und seitdem habe ich nicht zurückgeschaut. Aber ich wollte auch mal Therapie machen. Bäh.
Wäre keine Alternative mehr? Also, dass du sagst, komm,
Therapie
ich mache noch eine
Psycho.
Also, in Deutschland muss ich ja einen psychologischen Psychotherapeuten draufsetzen, um Therapie machen zu dürfen, aber sowas wäre für dich keine.
Ganz furchtbar.
Weil?
Therapie
finde ich ganz furchtbar. Spürt man ja auch so, dass das nicht deine größte Affinität ist.
Nee,
weil?
Wir wissen viel zu wenig, finde ich. Also ich
aber das heißt doch nicht, man darf es nicht machen.
Ich habe ein Praktikum gemacht. Ich dachte, ich werde Therapeutin.
Ja.
Forensische Therapeutin. Also, ich wollte immer noch in die kriminelle Welt.
Nee, wenn schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon. Das fand ich auch, habe ich auch als wichtig empfunden, dass man hier wirklich einen Unterschied machen kann. Aber nee, das hat sich angefühlt wie Kaffee trinken mit Menschen. Wir wissen viel
Was
zu wenig
dir noch das für über
viel,
dich?
Dass ich mehr wissen will über die Situation und ich will mehr Tools haben.
Die Therapeuten ja vielleicht auch.
Ja, das meine ich und deswegen bin ich in der Forschung, weil ich möchte denen auch gerne helfen. Und ich möchte gerne mehr Tools erschaffen, die Menschen benutzen können, damit sie ein bisschen mehr evidenzbasiert sind in der Vorgehensweise.
Dann sag einmal, was sind die Pläne? Also jetzt hast du diese Studie gemacht, die ja auch durchaus international Aufsehen erregt hat. Was kommt jetzt als nächstes?
Ja, mehr Forschung. Muss man ja auch nachmachen. Also man muss Replication.
Yes.
Immer wichtig. Also da arbeite ich gerade dran. Es dauert halt ein bisschen länger bei meinem. Es sind halt lange Experimente. Aber ich arbeite auch gerade an 2000 echten Akten in England. Die hat noch nie jemand angeguckt. 40 Jahre. False Memories.
Krimifälle.
Und da sind auch ganz dramatische dabei. Ist auch sehr interessant. Da sind dann auch teilweise The Yorkshire Ripper's Girlfriend. Also die Freundin von dem Yorkshire Ripper ist da mit drin. Also da sind ganz interessante, ganz große Fälle. Und das schauen wir uns jetzt an. Und wie diese Sachen in echten Situationen und echten Familien sich ausspielen.
Einen ersten Eindruck davon. Kann man in deinem Buch kriegen? Es erscheint in dieser Woche, heißt das Trügerische Gedächtnis.
Ja, und es macht alles großen Spaß und ich kommuniziere auch sehr gerne mit der
Allgemeinheit.
Allgemeinheit.
Mit euch da draußen. Ich kommuniziere auch gerne mit denen da draußen.
Akademiker sind langweilig. Ja. Lieber mit normalen Menschen drin, die nicht in der akademischen Welt rumsitzen und nur miteinander reden.
Julia Shaw, heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Schön, dass ich hier war. Danke.
Ja. Das Ganze könnt ihr gleich nachhören und nachgucken bei uns auf der Homepage, deradiowissen.de. Dann gibt es auch den Podcast, wo immer ihr euren Podcast herkriegt. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, ciao. Wenn ich den Weg ins Studio finde und mich daran erinnere.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.